ich gar keine Kontrolle über mein Leben. Kontrolle in meinem Leben ist eigentlich eine Illusion. Oder ganz brandaktuell, Sami hat das auch in seiner Predigt, in seiner Moderation aufgegriffen im Gebetspart. Hey, früher, da war das so, du konntest dein Leben planen. Es hieß, hey, wenn du gut Schule machst und in dein Studium gehst, dann wirst du einen sicheren Job haben und du hast ausgesorgt für dein Leben. Und jetzt sind wir in bewegten Zeiten, oder? Dieses Versprechen, wenn du mal studiert hast und einen guten Job kriegst, das gibt es nicht mehr. Es kann sein, dass sich gerade für die vielen Studenten hier auf einmal eine ganz neue Welt auftut und ihr müsst euch neu darin finden. Und ihr dürft aber wissen, ihr seid darin nicht allein. Wenn wir also in unsere Welt schauen, in unseren Alltag schauen, dann sehen wir, okay, wir können planen und machen und tun, aber immer wieder wird es Momente geben, da wissen wir, wir haben keine Kontrolle. Und es tut mir leid, dass ich die Predigt jetzt schon so direkt heavy starte bei diesem schönen Wetter. Also ich meine, wenn wir wissen, dass unser Leben so bestellt ist, dann können wir ja gleich direkt sagen, okay, Handtuch werfen, was soll das alles überhaupt noch, ne? Wo stehe ich in 5 Jahren? Und ich glaube aber, dass tatsächlich in diesem nicht kontrollierbaren sehr große Hoffnung für uns liegt. Und deswegen heißt mein Titel auch, kontrollierst du noch oder vertraust du schon? Und ich habe mir für diese Predigt eine ganz besondere Person herausgepickt, von der ich meinen würde, sie gilt wahrscheinlich so mit als Control-Freak. Ja? Also wenn ich mir den anschaue, denke ich so, der wollte sein Leben wirklich selbst in die Hand nehmen. Und er macht eine sehr, sehr spannende Reise hin, also von Kontrolle weg hin zu Vertrauen. Und seine Geschichte werden wir uns näher gucken. Es ist die Geschichte von Jakob. Und ich möchte euch einen Kerngedanken schon vorweggeben, der sich durch die Predigt so ein bisschen ziehen wird. Und der ist, dass Kontrolle und Vertrauen nicht gleichzeitig koexistieren können. Also entweder versuchst du Kontrolle auszuüben über dein Leben oder du vertraust darauf, dass es gut werden wird. Aber beides gleichzeitig, das wird eher schwierig. Und bevor wir in die Geschichte mit Jakob so starten in der Bibel, möchte ich euch zunächst einen Kontext geben. Also Jakob, der hat einen Zwillingsbruder namens Esau. Und er ist eigentlich der Ältere, also er ist zuerst auf die Welt gekommen. Und das bedeutete für Esau, der zuerst auf die Welt gekommen ist, dass ihm einmal Erstgeburtsrecht und Erstgeburtssegen zustehen würde. Was bedeutet das? Erstgeburtsrecht bedeutet, wenn einmal der Vater Isaak sterben würde, würde an ihn der Großteil des Erbes übergehen und er würde auch das neue Familienoberhaupt werden. Und der Erstgeburtssegen ist derjenige, dass er die Bundesverheißung, die damals an Abraham, also dem Großvater, gegeben wurde und dann an Isaak weitergegeben wurde, dass das an Esau übergehen würde. Die Geschichte gestaltet sich ein bisschen anders, denn Jakob, der hat das selber in die Hand genommen und über ihn wurde mal ausgesprochen, hey, er würde mal das alles bekommen und er hat sich gedacht, okay, ich garantiere auch dafür, dass ich das bekomme. Also erschleicht er sich so ein bisschen das Erstgeburtsrecht und betrügt seinen Bruder um seinen Erstgeburtssegen. Schlechte Ausgangssituation kann ich euch an dieser Stelle mitgeben, denn Esau findet es nicht cool und will ihn töten. Das ist so die Quintessenz dessen. Und hier steigen wir jetzt in die Bibelstelle ein, denn Jakob muss um sein Leben fürchten und muss fliehen. Und seine Eltern schicken ihn weg. Wir steigen ein in 1. Mose 28, 1-5. Da ließ Isaak seinen Sohn Jakob zu sich kommen. Er segnete ihn und schärfte ihm ein, heirate niemals eine Einheimische. Nimm dir keine Kanaiterin zur Frau. Es ist besser, du gehst nach Mesopotamien zur Familie deines Großvaters Betuel und heiratest eine Tochter deines Onkel Labans. Der allmächtige Gott wird dich reich beschenken und dir so viele Nachkommen geben, dass von dir eine ganze Schar von Völkern abstammen wird. Gott segnete Abraham, dieser Segen ging auf mich über und jetzt gilt er dir und deinen Nachkommen. Ihr werdet das Land in Besitz nehmen, in dem du jetzt noch als Fremder lebst. Das hat Gott deinem Großvater Abraham versprochen. Mit diesen Worten verabschiedete sich Isaak von seinem Sohn. So ging Jakob nach Mesopotamien zu Laban, dem Bruder seiner Mutter, der ein Sohn des Aramäers Betuel war. Diese Geschichte der Flucht startet eigentlich mit einer Sendung. Und zwar nicht nur mit einer Sendung im Sinne von, hey, geh da hin und Gott wird dich segnen, sondern dieser Segen Gottes, der ist unmittelbar damit verknüpft, dass sein Vater ihm diesen Rat gibt, zu sagen, hey, heirate keine Frau aus Kanaan, also da, wo sie gerade wohnen, sondern heirate eine von deinen Verwandten. Und warum ist das so? Weil hier etwas schon klar gesagt wird, denn Gott möchte, dass dieser Bund fortgeführt wird in der Ehe, die Jakob einmal schließen wird. Und es ist besser, wenn natürlich die Frau ähnliche Werte teilt, eine ähnliche Kultur hat und an denselben Gott glaubt. Und hier komme ich auch schon zu einem meiner ersten Punkte in der Predigt. Denn wir glauben ja, dass Gott einen sehr guten Plan mit unserem Leben hat. Und manchmal geht dieser Plan, oder ich würde sagen, oftmals geht dieser Plan vor allem damit einher, dass er uns durch eine Charakter- und Herzensschule schickt. Ja, das ist manchmal nicht so angenehm. Ich weiß nicht, wie ihr das so findet, aber meine Erfahrung ist eher so semi. Aber ich höre schon, es gibt hier Bestätigung im Publikum. Ihr habt das also selber mal erlebt. So, und jetzt ist es halt eben auf dieser Reise als Christ eben nicht egal, wen wir mit auf diese Reise nehmen. Ja, das gilt natürlich auch für die Ehe, aber ich glaube auch, das gilt für Freunde, für Menschen, mit denen du gemeinsam unterwegs bist, mit denen du sehr, sehr viel Zeit verbringst. Weil es gibt ja diesen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und genau deswegen ist dieser Auftrag so wichtig, dieser Segensbund von Gott so wichtig, dass es eben gepaart ist mit, hey, such dir keine Frau von hier, weil sie beten einen anderen Gott an. Und das könnte eben dazu führen, dass du auch den Weg mit Gott verlässt und einem anderen Gott huldigst. Und es ist gut, wenn wir als Christen zusammenkommen, ja? Nicht nur am Sonntag, wo wir hier gemeinsam bei gutem Lobpreis Gottesdienste feiern, sondern es ist gut, dass wir uns auch unter der Woche treffen und dass du Gemeinschaft hast mit Christen, die dich ermutigen, die an dieser Charakterentwicklung beteiligt sind, die richtungsweisend vielleicht auch in dein Leben sprechen. Denn es ist gut, dass wir nicht alleine sind. Und so wird Jakob direkt von seinem Vater so ein bisschen eingenordet, indem er ihm sagt, hey, such dir eine richtige Frau, die eben diesen Bund mit dir fortführen kann. Und an dieser Stelle passiert nun etwas ganz Spannendes in der Geschichte von Jakob. Wir wissen, okay, er zieht jetzt los. Er ist also gehorsam diesem Auftrag gegenüber. Und der Fokus geht jetzt nicht weiter mit der Geschichte von Jakob, sondern er geht über auf seinen Bruder Esau und wir lesen, wie er reagiert. Lesen wir also weiter. Esau hörte davon, die Leute sagten ihm, dein Vater hat Jakob gesegnet und nach Mesopotamien geschickt, um dort eine Frau zu suchen. Jakob soll keine Kanaiterin heiraten. Er hat auf seine Eltern gehört und ist zu seinem Onkel nach Mesopotamien gegangen. Da begriff Esau, dass sein Vater die Kanaiterinnen als Ehefrauen ablehnte. Darum ging er zu seinem Onkel Ismael und nahm sich zu seinen beiden Frauen noch eine dritte dazu. Sie hieß Mahalat und war die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams und die Schwester Nebajots. Wir lesen also jetzt die Geschichte, wie Esau diese ganze Sache hier wahrnimmt. Und er begreift zu diesem Zeitpunkt, irgendwas ist schiefgelaufen in seinem Leben. Er hatte bereits zwei Hethiterinnen geheiratet, also Frauen aus diesem Volk, wo sie gewohnt haben. Und er wusste aber eigentlich, dass seine Eltern das nicht gut geheißen haben. Aber irgendwie hier jetzt dämmert es ihm plötzlich, das war ja wirklich Bockmist. Und er begreift, dass er irgendwie diesen Weg, den er mit Gott einst vielleicht mal gegangen ist, dass er den verlassen hat. Und er versucht wieder irgendwie anzuknüpfen. Und wie macht er das? Er heiratet im Prinzip auch eine Cousine, nur von einem anderen Onkel. Das ist ja also quasi irgendwie the same, denkt er sich so. Aber das ist es nicht. Ich glaube, diese Geschichte von Esau, die zeigt ganz gut im Kontrast, wie wir manchmal so ticken. Ja, also vielleicht auch nicht du, aber ich. Ja, ich denke so, okay, ich lebe so mein Leben und wenn ich so ein bisschen Bockmist baue, dann versuche ich so ein bisschen Feintuning, so ein bisschen optimieren, so, ne? Aber wenn ich falsch unterwegs bin, also nehmen wir mal an, das ist jetzt falsch, ne? Das ist weg von dem von der Richtung, die Gott mich haben will, dann reicht ein bisschen Tuning nicht aus, dann laufe ich immer noch falsch. Es braucht eine Umkehr. Das bedeutet übrigens auch Buße, Richtungsumkehr, ne? In die Richtung, wo Gott mich haben möchte. Und anstatt also Gott zu fragen, vielleicht auch ins Gebet zu gehen und zu sagen, hey Gott, ich merke, ich möchte wieder anknüpfen, da regelt Esau das wieder auf seine eigene Art und Weise. Er beschäftigt sich nicht mit seinem Herzen und mit seiner Charakterentwicklung, sondern er versucht irgendwie das selber zu regeln. Und so sehen wir einen fundamentalen Unterschied zwischen Jakob und Esau. Jakob hat den Auftrag gehört, er zieht los und ist gehorsam. Und Esau beobachtet das Ganze, er reagiert und optimiert, aber er wagt keinen echten Neuanfang. Und jetzt kann ich schon vorwegnehmen, denn wir gehen zurück in die Geschichte zu Jakob und wir werden uns eine Szene angucken, ganz am Anfang seiner 500-Kilometer-Reise. Also ich weiß nicht, hier im Harz wandert man ja gern. Weiß nicht, ob ihr so Bock habt auf 500 Kilometer. Also das wäre jetzt nicht so meins, ne? So. Aber er muss diese Reise antreten und es wird super spannend für ihn, Denn hier beginnt nun seine Herzensveränderung, seine Charakterschule. Und das Schöne ist, dass es Gott nicht darum geht, einfach nur äußerlich sich irgendwie zu verändern, ja? Also ich kann ja auch, wenn ich verstehe, dass etwas gut ist, aber ich fühle das innerlich nicht so, mein Herz steht da nicht so dahinter, dann kann ich ja trotzdem so tun, als wäre das richtig. Aber Gott will kein Fake-Gehabe. Er möchte, dass mein Herz dahinter steht. Und deswegen macht sich Jakob jetzt auf diese Reise. Ich gebe euch mal vielleicht ein Beispiel, wenn ich von diesem Verhaltens- und Herzensänderung spreche. Also es war wirklich eine lange, lange Zeit so, dass ich mich danach gesehnt habe, auch mal den Mann für mein Leben zu finden und zu heiraten. Und es gab dann so eine Zeit, um mich herum haben alle meine Freundinnen angefangen zu heiraten. Ne? Also sie haben die Liebe ihres Lebens gefunden. Und es war wirklich sehr schwer für mich, mich innerlich zu freuen. Ich habe sofort an mich gedacht. Ich habe so gedacht, Gott, übersiehst du mich? Was ist da los? Und natürlich äußerlich habe ich mich gefreut. Ja, also ich wollte natürlich meinen Freundinnen jetzt irgendwie nicht sagen, oh, das ist aber jetzt doof. Ja, ist halt so. Ich bin da ganz transparent mit euch. Und ich wusste aber, hey, Gott findet das nicht cool. Ich meine, Gott ist doch nicht limitiert in seinem Segen. Der sagt doch nicht, ja hier, die segne ich jetzt, aber für dich habe ich jetzt nichts übrig. So ist doch Gott nicht. Gott ist doch viel, viel größer. Natürlich hat der Segen auch für mich vorbereitet. Und es hat auch ein bisschen gedauert, ein paar Jahre, bis ich gewusst habe, okay, Gott, lass uns das angehen. Weil ich möchte mich von ganzem Herzen freuen. Ich weiß doch, dass du gut bist. Ich weiß, dass du genug hast für jeden von uns. Im Überfluss, ja, im Überfluss segnet er uns. Das ist sein Versprechen. Und dann gab es diesen Moment. Eine Freundin von mir hat den Antrag bekommen. Ich wusste, sie wird heiraten. Und ich habe mich ehrlich gefreut. Wirklich, aus tiefstem Herzen habe ich mich ehrlich gefreut. Und glaubt mir, es ist so viel schöner, sich über den Segen anderen zu freuen, weil ich weiß, dass noch so viel mehr. Kommen wir zurück zur Bibel. Also Esau versucht irgendwie, ne, sein Leben selbst zu gestalten, zu optimieren, zu korrigieren. Und Jakob ist auf dem Weg seiner Herzensveränderung. Und wie geht es jetzt weiter? Lasst uns lesen die Verse 10 bis 15. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen Stein, einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und ich bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Und wir sind jetzt so bei der Hauptstelle der Bibel angekommen, wo wir uns heute drin bewegen werden. Und lass mich kurz zusammenfassen, was passiert ist. Wir wissen, Jakob muss fliehen. Und wenn man flieht, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten kennt von Menschen, die geflüchtet sind, die nehmen nicht so viel mit, weil das ist ja alles Ballast. Das heißt, er muss alles Mögliche zurücklassen. Familie, Heimat, er hat nur das Nötigste dabei. Und hier kommt er nun an, wo kein Komfort ist, wo er keinen Besitz hat. Er weiß nicht, wie seine Zukunft aussieht. Von einem zukünftig reichen Erben bleibt nur ein mittelloser Flüchtling übrig. Und das hat er sich eigentlich selber eingebrockt und das weiß er auch. Er fängt nun an zu schlafen und hier begegnet ihm Gott. Es ist nicht so, dass Jakob ihn wirklich irgendwie gesucht hätte oder so. Ja? Es ist kein heiliger, frommer Moment, wo er irgendwie auf seinen Knien ist und Gott darum bittet, ihm zu begegnen. Nein, er schläft einfach nur und Gott ergreift die Initiative. Und das ist eigentlich ziemlich bemerkenswert. Denn der Jakob, der immer sein Leben selbst in die Hand genommen hat, der dafür gekämpft hat, dafür Sorge getragen hat, dass er Erstgeburtsrecht und Erstgeburtssegen bekommen hat, der ist in einem Zustand, wo er sein Leben nicht mehr unter Kontrolle hat. Und hier begegnet ihm Gott. Da, wo er nichts hat, da, wo er nichts zu bieten hat, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, da, wo er keine Kontrolle über sein Leben hat, nämlich im Schlaf. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe im Schlaf gar keine Kontrolle über mich. Ich schlafe dann einfach nur und hoffe, dass ich am nächsten Morgen wieder aufwache. Und hier ist dieser Moment, wo Gott ihm begegnet, wirklich da, wo Jakob nichts tun kann. Und spannend ist doch, dass Gott ihn nicht maßregelt. Er sagt ihm nicht, das war schon nicht so cool, das war kein Kavaliersdelikt mit deinem Bruder, sondern er spricht ihm den Segen zu, den er vorher auch von Isaak, seinem Vater, bekommen hat. Und Gott sagt ihm, hey, ich bin bei dir. Jetzt ist das super spannend, wir werden die Geschichte heute nicht nochmal fortführen in diese Richtung, aber Jakob wird später durch eine sehr, sehr harte Charakterschule geschickt werden bei seinem Onkel Laban. Er wird selber zu jemandem werden, der betrogen wird, nachdem er selber seinen Bruder betrogen hat. Und das hilft ihm aber, diese Herzensveränderung zu bekommen. Und spannend ist, dass Gott nicht erst wartet bis zu dieser Herzens- und Wesensveränderung, sondern er begegnet ihm schon ganz am Anfang. Wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir, dass er an einen Ort kommt, der heißt Luz. Und wenn wir dann so seine 500 Kilometer Reise sehen, dann ist das recht weit am Anfang. Und hier bestätigt Gott schon ihm, hey, ich bin bei dir, egal wohin du gehst. Und für mich ist das etwas, was ich für meinen Alltag mitnehmen möchte. Ich habe euch schon gesagt, der Ort heißt Luz und lässt von seinem Wortstamm wahrscheinlich darauf schließen, dass da ganz, ganz viele Mandelbäume gestanden haben. Weiß ich nicht, wahrscheinlich wäre es hier ein Tannenwäldchen oder so. Ja, also ein Ort mitten im Nirgendwo, da ist kein Tempel, da ist kein Heiligtum, da gibt es keine Priester oder so. Es ist nichts, was darauf schließen lässt, dass ausgerechnet dort Gott angebetet werden sollte. Und ich glaube, das ist für unseren Alltag total wichtig und wertvoll. Es braucht nicht dieses Heiligtum. Es braucht nicht, dass du einen besonderen Ort aufsuchst, sondern Gott möchte dir da begegnen, wo du bist. Und das ist für mich eine richtig gute Ermutigung. Ja, Gott ist nicht davon abhängig, dass ich irgendwelche Rituale einhalte, dass ich irgendwelche Äußerlichkeiten tue. Gott ist da, wo du bist. Und lasst uns mal weiterlesen, wie Jakob darauf reagiert. Jakob erwachte erschrocken, blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Ja, wie oft gehe ich durch meinen Alltag und merke nicht, Gott ist hier und ich habe es nicht gewusst. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden, bei dem Stein, den ich als Erinnerung, als seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den 10. Teil zurückgeben. Also Jakob wacht auf und checkt, boah krass, ich hatte eine Gottesbegegnung. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, aber es gibt so diese ganz, ganz besonderen Momente. Also ich kann mich noch zum Beispiel daran erinnern, an meinen Tag, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Das war so ein richtiger Gott-Moment. Ich habe es gespürt. Ich wusste, Gott ist hier. Und wir sehen das hier auch bei Jakob. Er hat diese Gottesbegegnung und er will sofort reagieren. Er reagiert ehrfürchtig. Ja, also er ist total berührt von dieser Situation. Und was ich schon gesagt hatte, ne? Er hat nicht unbedingt das richtige Equipment, um jetzt Gott anzubeten. Er hat keinen Weihrauch dabei, das Öl, was er hatte, ist wahrscheinlich einfach nur Speiseöl gewesen. Also jetzt nichts Besonderes, was man irgendwie auf die Flucht mitnimmt, um, wenn man Gott begegnet, irgendwie was, ja, ihm zu geben. Deswegen nimmt er einen Stein, den Stein, den er als sein Kopfkissen genommen hatte, um zu markieren, hier bin ich Gott begegnet. Und das ist doch auch spannend zu sehen, wenn wir mal so in die Welt schauen, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr von diesen Geschichten gehört habt, vielleicht kennt ihr ja auch einige Menschen, die suchen so diese ganz besonderen Momente. Ja? Die fliegen teilweise nach Indien, um irgendeinen besonderen Guru zu sehen. Die klettern die höchsten Berge hinauf, um irgendwie dem Himmel näher zu sein. Ich meine, hier im Harz habt ihr schon mal einen Vorsprung. Ne? Also hier im Flachland in Hannover ist da nicht so viel los. Also wenn ihr in Rückung kommt, ihr merkt das zuerst. So, ne? Sagt mir Bescheid. Und Menschen tun alles Mögliche, ne? Bezahlen teure Kurse, weil sie meinen, dann könnten sie irgendwie vielleicht diese Gottesbegegnung haben. Und all das ist für Gott völlig irrelevant, um dir zu begegnen. Er braucht kein besonderes Equipment oder so von dir, kein Weihrauch oder so, ne? Er braucht einfach nur dich und dass du offen dafür bist, ihm zu begegnen. Und wir lesen aber auch davon, dass Jakob, ja, man sieht, dass er am Anfang seiner Charaktertransformation ist, denn er versucht noch mit Gott in Verhandlung zu gehen. Ich finde es so spannend, ihn zu sehen, wie er sagt, ja, also wenn Gott das und das und das und das für mich tut, dann wird er mein Gott sein. Und das finde ich so spannend, weil Gott hat ihm zugesichert, hey, ich werde dich zu einem großen Volk machen, ich werde dir immer beistehen, egal wo du bist. Also viele Versprechen hat Gott ihm gegeben, ohne Bedingung. Und das ist doch spannend, oder? Zu sehen, dass Jakob hier immer noch so versucht, irgendwie in Verhandlungen zu gehen. Also er versucht immer noch irgendwie Kontrolle über sein Leben zu bekommen. Und das finde ich aber gut, dass Gott gar nicht erst darauf eingeht. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie sagt, ja, also guck mal, ich habe jetzt dir diesen Segen zugesprochen, bist du dir sicher, dass du mit mir in Verhandlung gehen möchtest? Er reagiert nicht darauf. Warum? Weil Gott uns doch kennt. Er kennt unser Herz, er weiß, wo wir stehen, er weiß, welche Wege wir noch gehen müssen und am besten mit Gottes Hilfe. Und er weiß ganz genau, hey, ich liebe dich. Und das ist völlig egal, was du manchmal zu ihm sagst oder so. Ich bin so froh, dass wir, so wie wir sind, zu Gott kommen müssen. Dass ich nicht irgendwie erstmal performen muss, dass ich nicht erstmal irgendwie was leisten muss, sondern Gott weiß, wo ich stehe. Er kann das schon gut einordnen, wenn ich mit ihm in Verhandlungen gehe. Also wer ist von euch schon mal in Verhandlungen mit Gott gegangen? Also, ah ja, die paar wenigen Ehrlichen unter euch. Ich bin ehrlich, ich habe das so oft gemacht. Gott, wenn du das und das tust, dann bin ich hier noch treuer. Das hat ihn so ganz gar nicht beeindruckt in irgendeiner Art und Weise, weil ich konnte die Dinge dann trotzdem nicht irgendwie forcieren oder näher rufen oder sonst irgendwas. Und ich finde es aber schön, dass Jakob auch jetzt an einer Stelle steht, früher hat er sich um Erstgeburt, Segen und Recht so bemüht und gekümmert. Und das Einzige, was er jetzt braucht, ist seine Family, Kleidung, Nahrung. Er ist wirklich am Boden angekommen, wirklich am Nichts, wo wir wiedersehen können, er kann Gott nichts bieten. Aber er weiß, seine Versorgung ist nicht mehr in seiner Kontrolle und in seiner Hand, sondern er hat nur noch Gott, der sich um ihn kümmern kann. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott sich von uns manchmal wünscht. Diesen Moment, wo wir vielleicht am Boden sind, wo wir keine Kontrolle mehr übers Leben haben, weil das ist der Moment, wo wir nur noch auf die Gnade Gottes hoffen können. Wo er sich in seiner vollen Größe zeigen kann, wo er sich zeigen kann als Gott, der nichts von uns braucht, um Segen in unser Leben zu geben. Solange wir manchmal noch probieren, optimieren, versuchen und tun und machen, dann blenden wir Gott aus mit seinen Möglichkeiten. Und deswegen wartet er manchmal so darauf, bis wir verzweifelt sind. Das ist nicht schön. Ich habe das selber schon ganz oft in meinem Leben erlebt, aber es ist ein Moment, wo ich weiß, Gott ist gut und er kommt immer zur richtigen Zeit. Ich möchte euch dazu ein Beispiel aus meinem Leben geben, damit wir so ein bisschen verstehen, wie wir das in unserem Alltag auch leben können. Denn es ist gar nicht so einfach loszulassen. Ne? Also ich bin ganz ehrlich, ich kann nicht morgens aufstehen und sagen, Gott, ich vertraue dir jetzt. Es ist manchmal echt harte Schule, wodurch ich gehen muss, damit ich verstehe, Gott ist wirklich gut und er meint es wirklich gut mit mir, aber es braucht manchmal diesen Endpunkt bei mir auch, damit ich das verstehe. Und so einen Zeitpunkt hatte ich so um 2023 herum, ein bisschen vorher schon. Ich hatte euch ja erzählt, ne, darüber, dass ich mir eine Ehe gewünscht habe und so weiter und das lief halt einfach nicht. Und dann kam ich zu dem Zeitpunkt dann, wo ich mich wenigstens gefreut habe für meine Freundinnen. So, aber Gott hat immer noch auf sich warten lassen. So. Es gab diesen Moment, wo ich Gott gesagt habe, okay, ich lasse das jetzt los, dieses Thema, ich lasse das jetzt los. Weil ich hatte vorher ganz viel das auch selber in die Hand genommen, habe es versucht zu kontrollieren und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin mit Schmerzen weggegangen, ich bin wirklich am Boden gewesen teilweise und ich wusste, es ist gut, wenn ich diese Sache an Gott abgebe. Und es hat auch ein bisschen gedauert und es gab immer wieder auch Momente, wo ich mich danach gesehnt habe, aber ich wusste, hey Gott, du siehst mich und du wirst dich schon kümmern. Und ich hatte tatsächlich irgendwie Frieden dann über diese Situation gefunden, weil ich wusste, also wenn ich es in die Hand nehme, wird es sowieso blöd. Und deswegen wusste ich, also wenn ich dann tatsächlich mal heiraten werde, dann wird Gott ihn schon irgendwie schicken. Ich weiß nicht wie, aber er wird ihn schon irgendwie schicken. Und 2023 war es dann tatsächlich soweit. Es war Sommer, ich glaube es war August oder so. Ich habe gepredigt und tatsächlich, Nico war zum ersten Mal in der Elim Hannover. Er hatte eigentlich gehofft, Pastor Albert predigen zu hören. Er hat auch tatsächlich zugegeben, er war am Anfang ein bisschen enttäuscht, als er gehört hat, dass nicht Albert gepredigt hat. Aber an diesem Tag hat er tatsächlich auch nochmal bewusst sein Leben Jesus gegeben. 2 Wochen später durfte ich ihn sogar taufen, meine Güte, ne? Also wer darf das denn? Und 2 Jahre später haben wir geheiratet. Ja. Ich glaube, ich hätte diese Geschichte mit uns beiden niemals selber schreiben können. Ich hätte das nicht produzieren können. Ich hätte alles Mögliche tun können, aber ganz im Ernst, ich habe ihn ja nicht in die Elim gebracht. Er ist selber gekommen. Er brauchte selber diesen Zug am Herzen von Gott zu sagen, hey, ich liebe dich, komm zu mir. Das brauchte er, nicht jemanden, der ihn kontrolliert und hinschickt. Und solange ich kontrollieren wollte, da gab es kein Vertrauen in Gott. Kontrolle und Vertrauen können einfach nicht miteinander koexistieren. Aber Vertrauen ist halt nicht einfach nur zack, da, sondern es braucht Beziehung. Es braucht das Verständnis, dass Gott wirklich treu ist. Es braucht dieses, okay, ich suche Gott und auch wenn ich keine Ahnung habe, lasse ich los. Und das ist manchmal viel, viel schwerer, als ich es jetzt einfach so von der Bühne sage. Auch Jakob musste das lernen. Er musste lernen, dass egal was kommt, egal wie sehr er vielleicht auch sich betrogen fühlt, flüchten muss und immer wieder auch echt herausfordernde Zeiten erlebt, er musste begreifen, Gott ist gut. Und nur in der Beziehung und nur im Erleben Gottes merken wir das auch. Und spannend ist jetzt, dass genau diese Geschichte von dieser Himmelsleiter oder Treppe, je nachdem welche Bibelübersetzung man nimmt, dass Jesus Christus genau dieses Bild aufgreift. Nämlich in Johannes 1, Vers 51. Da sagt er zu seinen engsten Vertrauten, ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Warum greift ausgerechnet Jesus diese Geschichte nochmal neu auf? Ich glaube, weil er deutlich machen möchte, das, was Jakob damals im Traum gesehen hat, das ist nicht irgendwie eine zufällige Vision oder so gewesen, sondern Jakob sieht diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Er sieht, dass Gott den Weg zwischen dem Menschen und ihm geöffnet hat. Und Jesus sagt seinen Jüngern damit, hey, das, was er in einer Vision hatte, das ist jetzt passiert. Das ist Wirklichkeit geworden. Denn zwischen Jakob und uns liegt ein großer Unterschied. Jakob hatte nur eine Vorstellung, eine Vision, einmal das, was kommen würde. Und wir können heute diesen Namen dieser Verbindung zwischen Himmel und Erde, es ist der Name Jesus Christus. Diese Himmelsleiter ist eine Person. Und Jakob durfte verstehen, wie wir auch heute, ich kann mir Gottes Liebe nicht verdienen. Ich kann mir die Nähe von Gott nicht erarbeiten, egal was ich tue, mache, egal wie sehr ich mich anstrenge, Gott kommt dadurch nicht näher. Sondern Gott ist schon immer da gewesen, weil Gott diese Brücke schafft. Nicht aus meiner Anstrengung heraus, sondern weil Gott diese Himmel- und Erde-Brücke geschaffen hat. Und deswegen, und ich glaube auch nur deswegen, können wir Kontrolle loslassen und anfangen zu vertrauen. Nicht, weil ich wirklich hundertprozentig weiß, wo es lang geht, weil ich bin ganz ehrlich, wir leben in bewegten Zeiten. Wenn ich jetzt darauf irgendwie mein Vertrauen werfen würde, ich glaube, das würde schon übermorgen wieder weg sein. Aber ich kann auf denjenigen, der sich niemals ändert, mein Vertrauen werfen. Derjenige, der sagt, ich bin immer gleich und ich bin immer für dich da, ich liebe dich und ich habe einen guten Plan mit dir, egal was draußen passiert. Er ist unerschütterlich in seinem Versprechen und es gilt für immer. Vertrauen ist kein Sprung ins Ungewisse, wenn du Christ bist. Vertrauen hat einen Namen und der ist Jesus Christus. Und das Schöne ist einfach, Jesus vergibt dir die Schuld. Er vergibt dir, dass du mal hier und hin unterwegs bist, obwohl Gott dich in diese Richtung haben möchte. Er zieht dich wieder zurück. Und das nicht durch deine Anstrengung, sondern er hat etwas ganz Großartiges getan. Denn wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hast du den guten Heiligen Geist. Er ist derjenige, der für dich einsteht, der dich daran erinnert, du bist Kind Gottes, egal in welcher Situation du bist. Die Bibel schreibt sogar, dass der Heilige Geist derjenige ist, der unser Herz verändert. Wie gut ist das denn? Dass ich mich nicht selber darum bemühen muss, dass ich mich nicht anstrengen muss, weil das ist echt schwer. Aber mit Gottes Hilfe und durch den Heiligen Geist ist alles möglich. diese Dinge passieren natürlich nicht über Nacht, auch nicht über Druck. Ich kann mich zwingen, wie ich will, aber ich werde nicht von heute auf morgen ein anderer Mensch. Aber wenn ich weiß, Gott möchte mich auf die nächste Ebene heben, wenn er mir eine tiefere Bindung schenken möchte zu ihm und vielleicht die eine oder andere Charakterschwäche ausmerzen, dann weiß ich, hey, ich bin mit ihm unterwegs und es wird schon gut werden. Schritt für Schritt. Und das ist gut. Ich darf mein eigenes Tempo mit Gott gehen. Wenn wir also uns die Geschichte von Jakob anschauen, Gott zu vertrauen, ne, dann lädt uns heute Jesus auch auf diese Reise ein, Kontrolle loszulassen und Vertrauen in Gott zu haben. Und deswegen ist die erste Frage heute vielleicht nicht unbedingt, wie kann ich Kontrolle loslassen? Kann ich überhaupt Kontrolle loslassen? Sondern die einzige Frage, die du heute beantworten musst für dich ist, kann ich Jesus vertrauen? Und ich glaube, ich für mich möchte diese Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Denn je größer unser Vertrauen zu Jesus ist, desto kleiner wird auch das Bedürfnis in uns, immer alles kontrollieren zu müssen. Ja, es gibt so diesen Spruch im Englischen, let go and let God. Also lasse los und lasse Gott. Ich glaube, er hat den besten Plan für uns, denn er weiß schon, was auf uns zukommen wird. Und deswegen weiß ich bin immer sicher in seiner Hand, wenn ich mich an ihn wende. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss meiner Predigt einladen, genau dazu, dir die Frage zu stellen, kontrollierst du noch oder vertraust du schon? Und ich bitte euch einmal dafür aufzustehen, die Augen zu schließen. Und ich möchte uns in eine Atmosphäre des Gebets holen. Ich weiß nicht, wo du vielleicht gerade stehst. Ich weiß nicht, welche Herausforderungen du hast, welche Schmerzen du vielleicht gerade empfindest. Ich weiß nicht, was dich so bewegt. Und vielleicht gibt es auch diesen Moment, wo du sagst, ich habe irgendwie die Kontrolle über mein Leben verloren. Aber heute ist der Tag deiner Hoffnung, dass du wissen kannst, Vertrauen hat einen Namen und der ist Jesus Christus. Ich bitte euch einmal, die Augen zu schließen oder wenn ihr das nicht könnt, auf den Boden zu schauen. Und ich möchte euch fragen, für wen darf ich heute beten? Für wen darf ich heute beten, zu Gott zu kommen und zu sagen, hey, ich möchte dir erneut vertrauen. Dann gib mir ein klares Handzeichen und wir werden gemeinsam als Gemeinde beten. Ja, danke schön. Danke schön. Voll gut. Hey, wer ist noch da? Wer ist noch da und sagt, ich möchte erneut wirklich einfach nur sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich muss mein Leben nicht selber kontrollieren. Danke schön. Ja, danke. Sehr gut, ihr seid sehr, sehr mutig. Vielen Dank. Dann bete ich vor und vielleicht betest du einfach dein Gebet, wie du möchtest. Du kannst Gott dein Gebet zuwerfen, deine Worte hinwerfen, denn er weiß ganz genau, wo du stehst. Jesus Christus, du siehst uns und du weißt ganz genau, wo wir stehen. Du siehst die Herzen der Menschen hier, die sagen, hey, ich möchte dir erneut vertrauen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du hineinkommst in die Wunden, in den Schmerz, wo vielleicht auch dieser Drang da ist, ich möchte dieses Leben kontrollieren, aber dass du sagst, hey, ich gebe dir meinen Frieden, der über jeden Verstand geht. Du musst nicht alles kontrollieren, du musst nicht alles in der Hand haben, denn ich habe dich in deiner Hand. Jesus, du bist gut und wir wissen, du bist für uns gestorben und auferstanden, damit wir mit dir sein können. Und ich bitte dich, dass du uns neu einfach klar machst, wer wir sind. Wir sind deine Kinder Gottes und deswegen sind wir jetzt schon Sieger, auch wenn wir uns manchmal wie Verlierer im Leben führen. Erinnere uns daran, dass du alles für uns schon getan hast. Erinnere uns daran, dass du Gutes für uns hast, dass du gute Pläne für uns hast und dass du uns segnest im Überfluss. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Ich möchte eine zweite Frage stellen und ich kenne ja nicht jeden von euch hier. Und ich will die Chance einfach wahrnehmen, zu schauen, hey, bist du vielleicht hier und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben? Bist du vielleicht da und sagst, hey, ich habe eigentlich noch nie diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte diesen Gott haben, der sich um mich kümmert und wo ich weiß, ich kann Kontrolle loslassen und ihm vertrauen. Bist du vielleicht da und du möchtest heute dein Leben ihm geben, dann bitte ich auch dich jetzt um ein Handzeichen. Bist du vielleicht heute da und möchtest dein Leben heute Jesus geben? Ich schaue nochmal rum. Alles klar. Okay. Hey, wenn du dich damit beschäftigt hast und du sagst, nee, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, ist auch völlig okay. Komm gerne zum Gebetsteam oder nachher zu mir oder Alain und wir werden gerne über deine Fragen sprechen, die du vielleicht noch hast. Danke dir, Jesus, dass du hier warst. Amen.